Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, stellt euch vor, ihr geht aus dem Haus, plötzlich kommt euch jemand auf der Straße entgegen, beschimpft euch auf das Übelste, nennt euch Arschloch, Kinderschänder oder linke Sau. Er bedroht euch, will nach euch treten und schlagen und als ihr abhaut, ruft er seine Kumpane zusammen und verfolgt euch. Was würdet ihr tun? Geht ihr zur Polizei, erstattet Anzeige? Wahrscheinlich. Wehrt ihr euch? In jedem Fall. Denn euer Rechtsempfinden sagt, dass dieses Verhalten strafbar ist. Noch gibt es Gesetze, Grundrechte, die auch für euch gelten. Soweit, so gut. Aber was ist, wenn euch Beschimpfung, Drohung und Verfolgung im Internet passieren? Wehrt ihr euch? Erstattet ihr Anzeige? Fordert ihr Schadensersatz? Wohl kaum. Aber das solltet ihr. Und das ist wichtig, sagt Annalena von Hodenberg in unserem Interview. Denn, so die Mitbegründerin von HateAid, einer NGO, die Opfer digitaler Gewalt berät und unterstützt, Links wie immer in den Shownotes, was im analogen Leben gilt, gilt auch in der digitalen Welt. Menschenrechte, Grundgesetz, Strafgesetzbuch etc. pp. Warum aber denken die meisten von uns, dass das Internet ein rechtsfreier Raum sei? Vielleicht, weil wir mit der digitalen Revolution im letzten Jahrzehnt überfordert waren. Vielleicht, weil wir stillschweigend akzeptieren, dass das Internet zum Tummelplatz rechtsradikaler VerschwörungsideologInnen und HassrednerInnen mutiert ist, deren Vorbilder die Trumps und Putins dieser Welt sind. Ihr Ziel ist klar: Einschüchterung durch Emotionalisieren gegen Minderheiten, queere Communities, Frauen, AusländerInnen und DemokratInnen. Auch klar ist, dass man es inzwischen mit organisierten, rechten, faschistischen und nationalsozialistischen Netzwerken zu tun hat. Wie im analogen Leben eben auch. Dass wir uns als Einzelne aber dagegen wehren können, erklärt uns Annalena von Hodenberg von HateAid in dem Interview. Wir müssen uns nur endlich aufraffen, von unseren Rechten auch Gebrauch machen. So wie wir vom Audioarchiv-Podcast, denn wir wollen in einer freien, gleichen und demokratischen Welt leben, egal ob digital oder analog. Das Gespräch führte Nadja Lühr für uns. Viel Spaß.
Ja, mein Name ist Annalena von Hodenberg. Ich habe vor 5,5 Jahren HateAid mitgegründet. Als Gründungsgeschäftsführerin, und HateAid ist die erste bundesweite Betroffenenberatungsstelle für Menschen, die digitale Gewalt erfahren. Wir bieten emotional stabilisierende Erstberatung, Sicherheitsberatung, Kommunikationsberatung und eben ermutigen Menschen, auch in die Anzeige zu gehen und sich zu wehren. Und mittlerweile, nach diesen 5 Jahren, haben wir uns von einer Betroffenenberatungsstelle eigentlich zu einer Menschenrechtsorganisation entwickelt. Also wir entwickeln wirklich Vorschläge für die europäische und nationale Politik, für Gesetzesvorschläge, Regulierungsvorschläge, auch für große Plattformen, und sind einerseits eben immer noch sozusagen mit der Betroffenenberatung dabei, die einzelnen Betroffenen zu beraten. Und gleichzeitig gucken wir eben systemisch darauf, wie muss eigentlich dieser digitale Raum, diese sozialen Medien, wie müssen die eigentlich sein, damit sie eben Demokratie nicht schädigen, sondern sie stärken.
Wenn wir da anknüpfen, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja auch eine Institution. Wir erfahren auch immer mehr, dass Journalisten in ihrer täglichen Arbeit behindert werden, angegriffen werden, Angst haben, bestimmte Themen anzupassen, weil sie dafür sofort quasi in Anführungsstrichen bestraft werden in den sozialen Medien. Was würden Sie uns denn als Institution raten, wie wir da organisatorisch uns besser aufstellen?
Also ich glaube, was nochmal wichtig ist zu sagen, ist, ich bin ja selber ehemalige Journalistin, und das Thema JournalistInnen unter Druck durch digitale Gewalt, durch Hass, aber auch durch analoge Gewalt ist ein riesengroßes Thema, und es ist auch kein Zufall, dass JournalistInnen unter Druck sind. Na, also es geht tatsächlich darum, JournalistInnen, die zu bestimmten Themen, das ist ja mittlerweile auch in Studien bewiesen, Klima, Migration, Rechtsextremismus, AfD, das sind Feminismus, das sind Reizthemen, zu denen eben mittlerweile auch JournalistInnen nicht mehr berichten wollen, weil sie wissen, was ihnen danach passiert. Und nicht nur im digitalen Raum werden sie ganz persönlich und ganz massiv unter Druck gesetzt, sondern eben auch im analogen Raum, weil wir nicht Die eine, wir sind nicht eine digitale Person und dann melden wir uns sozusagen ab und sind dann die analoge Person, sondern wer Hass sät im Digitalen, der ist auch aggressiv im Analogen. Und wem Hass entgegenschlägt im Digitalen, dem schlägt auf der nächsten Demo zum Beispiel auch Hass entgegen. Deswegen sind wir in Deutschland von Reporter ohne Grenzen ja auch in den letzten Jahren immer wieder runtergestuft worden. Wenn wir angucken, wer wird eigentlich da angegriffen, dann sind das sozusagen die Säulen unserer Demokratie. Und JournalistInnen sind eine der Säulen, das ist vierte Gewalt im Staat, ne, sind eine der Säulen unserer Demokratie, die da sozusagen versucht wird, immer wieder mit ganz vielen angesägt zu werden, dieser Baum immer wieder nochmal und nochmal und nochmal, bis irgendwann sozusagen das Ganze in sich zusammenfällt. Und ja, JournalistInnen können zu uns kommen und sich beraten lassen, sollen sie auch, aber eigentlich geht es nicht um die einzelnen JournalistInnen, sondern es geht um das, was sie repräsentieren in einer Demokratie. Und das soll beschädigt werden. Und das heißt, es sollte sich auch nicht die einzelne Person wehren, sondern es sollte die Institution, die ja eigentlich angegriffen wird, die sollte sich sozusagen, Verantwortung übernehmen und sich um die JournalistInnen kümmern. Und deswegen ist es wichtig, dass jede, also erstmal sozusagen Bewusstsein in den Institutionen gibt, dass es eigentlich, wenn eine von uns angegriffen wird, bedeutet das eigentlich, dass wir alle angegriffen werden. Und Institutionen auch sich rüsten intern, um sich vor ihre JournalistInnen stellen zu können.
Genau, das ist eine wichtige Frage, weil wir gerade das Gefühl haben, dass wir eher noch ein bisschen aus der Passiven heraus uns wehren, dass wir unsere Journalisten beispielsweise, wenn sie auf Demonstrationen gehen, dann ihnen Wachpersonal mitschicken, dass wir im Nachhinein, wenn sie angegriffen worden sind, können sie sich beraten lassen bei unserem Justiziariat. Aber trotzdem habe ich noch das Gefühl, das ist schon immer noch sehr punktuell und dass wir immer noch sehr reaktiv sind bei solchen Hassgeschichten. Also wie können wir das noch mehr institutionalisieren?
Wer heute im Journalismus arbeitet, kommt an diesem Thema eigentlich nicht mehr vorbei. Das heißt, eigentlich muss es Teil werden der Ausbildung. Wie kann ich mich präventiv schützen? Wir wissen aus der Beratung, dass jeder Angriff, auf den man vorbereitet ist, wo man weiß, was man zu tun hat, wo man weiß, dass, was einem passieren kann, das ist ein Angriff, der vielleicht zwar passiert, aber der mich nicht so sehr trifft, wie wenn das sozusagen völlig aus dem Nichts kommt, ne? Wie so ein Messer, was einem in den Rücken gestochen wird. Das heißt, das Erste ist sozusagen in der Prävention Aufklärung. Wie kann ich meine Daten sicher machen? Wie kann ich so wenig wie möglich persönliche Daten auch im digitalen Raum haben? Also wirklich sozusagen, dass die einzelne Person gut aufgeklärt wird und dass klar ist, in der Krise, bei einem Angriff, wer kümmert sich dann eigentlich? Und nicht, dass die betroffene Person dann irgendwie durch das Haus laufen muss und erstmal gucken muss, wer übernimmt jetzt hier eigentlich Dinge? Wer übernimmt meinen Account, auf dem jetzt schon 10.000 Hasskommentare sind, mein privater Account? Weil es wird immer der private Account angegriffen, ne? Weil man natürlich damit hofft, dass eben der Arbeitgeber oder die Medienanstalt sagt, naja, das ist ihr privater Account, kümmern wir uns nicht drum. Man wird immer persönlich angegriffen. Das ist ein Kalkül, das sehen wir nicht nur im Journalismus, sehen wir zum Beispiel auch bei den WissenschaftlerInnen. Wir haben einen ganz hohen Anstieg an Angriffen auch auf WissenschaftlerInnen, die in Institutionen sind, die zum Beispiel zu Corona geforscht haben, die zu russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geforscht haben. Und es ist genau das gleiche Muster. Es wird nie die Institution angegriffen, es wird immer die Person ganz in ihrem Persönlichen angegriffen, um sie sozusagen zu isolieren und eben Solidarität sozusagen zu versuchen zu verhindern. Und da sozusagen so ein Bewusstsein zu haben, okay, wenn sowas passiert, wer übernimmt denn die Accounts? Wer stellt die Strafanzeigen? Wer finanziert es, wenn AnwältInnen eingeschaltet werden müssen? Wer hat psychologische Betreuung? Wer stellt psychologische Betreuung dar? Wer spricht auch vielleicht einmal mit der Familie? Gibt es eine Pressemitteilung, in der sich ganz klar sozusagen die Medienanstalt dazu äußert und nicht die einzelne Person, gerade bei Verleumdungen, wenn behauptet wird, wenn irgendwie Falschbehauptungen im Netz sind, dass ganz klar sozusagen nach außen die Kommunikation nicht auf der einzelnen Person liegt, sondern dass eben so viel Verantwortung wie möglich von der betroffenen Person genommen wird, damit die weiter ihre Arbeit machen kann.
Was, glaube ich, noch nicht so ganz klar ist, wir denken ja oft, oder die meisten Menschen denken oft, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Ist es das? Oder wie sind denn die Gesetze beschaffen, dass klar ist, das ist nicht der Fall, sondern man kann auch bestraft werden für das, was man im Internet tut?
Gott sei Dank ist das Internet kein rechtsfreier Raum, obwohl manche das denken und sich auch so verhalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man eben auch seinen JournalistInnen das eben auch vermittelt, Die sind nämlich oftmals sehr, sehr leidensfähig. Und da gehört zum Selbstverständnis hinzu, dass man einfach erstmal ganz viel Kritik aushält und ganz viel Hass aushält und so weiter. Und das ist total kontraproduktiv. Das sehen wir auch bei uns in der Beratung. Die kommen dann nämlich erst ganz, ganz spät, wenn schon wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert sind. Es fängt aber mit den kleinen Dingen an. Und eigentlich, wenn man da reagiert, und da kommen wir eben auch dazu, was ist eigentlich rechtswidrig im digitalen Raum und was nicht, wenn man da reagiert, dann kann man meistens auch das Schlimmere vermeiden. Also im Prinzip können Sie sagen, alles, was im analogen Leben strafrechtlich relevant ist, ist es auch im digitalen Raum. Es wird kein großer Unterschied gemacht. Es gibt einige, zum Beispiel Straftatbestände wie Vergewaltigungsandrohung, die passiert Ihnen jetzt nicht so oft im analogen Leben. Die passiert aber plötzlich massiv im digitalen Raum. Da wurde auch in den letzten Jahren nochmal nachgeschärft. Aber Beleidigungen, Verleumdung, Bedrohung, Morddrohung, Vergewaltigungsandrohung, das sind alles Sachen, die rechtswidrig sind, die angezeigt werden können und gegen die man sich wehren sollte. Und sich wehren einerseits, es ist nicht mutig, sich nicht zu wehren. Es ist eher mutig, sich zu wehren. Erstens, um TäterInnen auch rote Linien aufzuzeigen, weil das ist gerade auch, das ist das Thema, was wir in diesem digitalen Raum haben. Gibt es eigentlich rote Linien oder nicht? Und Justiz auch sozusagen in die Pflicht zu nehmen, hier auch Strafverfolgungen durchzuführen. Denn das kann nur passieren, wenn wir anzeigen und uns wehren. Und auch zu zeigen, dass wir uns wehren, dass wir das nicht hinnehmen und relativ früh sozusagen da TäterInnen auch zeigen, hier gibt es sozusagen für uns eine rote Linie. Weil wir eben auch sehen, nach der Beleidigung, wenn die stehen bleibt, kommt die Bedrohung, kommt vielleicht die Vergewaltigungsandrohung, kommt dann die Morddrohung. Dann findet man heraus, wo die Leute wohnen, dann kommt man da vielleicht mal vorbei und so weiter. Also je mehr man irgendwie zulässt, je mehr Grenzen man nicht einschreitet und je länger man das auch nicht thematisiert, desto gewaltvoller wird es. Und gleichzeitig für alle anderen, die zuschauen, das sind ja auch Ihre ZuschauerInnen, senden Sie das Signal, ist erstmal in Ordnung, dass man mit unseren JournalistInnen so umgeht. Das heißt, eigentlich ist es auch in Ordnung, wenn wir in dieser Gesellschaft irgendwie so miteinander umgehen. Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch diese Vorbildfunktion. Und das sehe ich auch als was total Wichtiges an, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch sehr, sehr klar sagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Und wir stellen uns vor die, und das ist nicht ein Umgang, den wir tolerieren werden. Und dann nehmen wir sozusagen Mittel und Wege in die Hand in diesem Rechtsstaat, um unsere JournalistInnen zu schützen.
Wo ist eigentlich die Schwelle dieser im Netz potenzierten Hassbotschaften hin zu einem tätlichen Angriff in der Wirklichkeit?
Ja, dafür einen Fachbegriff, der nennt sich stochastischer Terrorismus. Und das bedeutet, dass eben Aufrufe zu Gewalt gegen eine Person, die von ganz vielen kommen, zwar nicht nur die Aufrufe, sondern auch die es tolerieren, muss man auch sagen, die sind da mittelbar sozusagen auch mit dran beteiligt, weil sie einfach auch nicht widersprechen, dass die dann für eine Stimmung sorgen, wo dann irgendwann eine Person, die vielleicht auch gar nicht da irgendwas geschrieben hat im digitalen Raum, aber die dann das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich handeln. Die das Gefühl hat, guckt mal, es sind ja so viele, die danach schreien, die sagen, es ist doch in Ordnung, da muss man jetzt mal was tun, den muss man jetzt mal angreifen, dem lauern wir jetzt mal auf. Da habe ich eine ganze Gemeinde hinter mir, die mich dazu auffordert und die das dann am Ende auch feiert, wenn ich das mache. Die Beispiele dafür haben wir gesehen in Halle, bei dem Täter von Halle, der dann versucht hat, die Synagoge dort zu öffnen und am Ende dann zwei Menschen getötet hat. Der hat das gestreamt für eine Öffentlichkeit, die schon ganz, ganz lange sozusagen zu einer Gewalttat aufgerufen hat und wo er dann dachte, na, das wird jetzt hier sozusagen auch noch gefeiert, was ich irgendwie mache. Das haben wir bei anderen terroristischen Attentätern eben auch gesehen. Zum Beispiel auch bei dem Täter, der Walter Lübcke ermordet hat vor seinem Haus. Der derjenige war, der damals auch das Video von Walter Lübcke bei dieser Gemeindeversammlung, wo er eben das Recht auf Asyl verteidigt hat, der dieses Video ins Netz gestellt hat und unter diesem Video, diesem tausendfach geteilten Video, hat man Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Hasskommentaren und Aufrufen zu Gewalt gegen Herrn Lübcke gefunden. Und nachdem eben der Täter hingegangen ist und Herrn Lübcke erschossen hatte, hat man eben dort den Jubel der Gemeinde, konnte man dort weiterlesen. Das heißt, es braucht 500 Hasskommentare und dann geht jemand los und wird analog gewalttätig. Gibt es einen terroristischen Anschlag auf eine Person? Es kann auch sein, dass niemand sich dann berufen fühlt, was zu tun. Je heftiger aufgerufen wird, je mehr Menschen das eben auch lesen. Und das ist eben das, was der digitale Raum auch macht. Die Verbreitung ist einfach so breit. Je mehr gewaltbereite Menschen das auch lesen, je mehr die das vielleicht dann auch sozusagen in ihrer eigenen Radikalisierung gerade triggert, je wahrscheinlicher ist es auch, dass es dann eben auch zu einem Anschlag kommt. Und Jetzt habe ich ja nur über sozusagen terroristische Anschläge gesprochen. Das ist ja sozusagen das Heftigste, was wir uns vorstellen können. Kleiner ist ja sozusagen, dass JournalistInnen auf Demonstrationen plötzlich so massiv, also wie wir das vor 10 Jahren noch überhaupt nicht erlebt haben, wenn die auf einer Demonstration berichten, Pegida-Demonstration zum Beispiel oder auf Corona-Demonstrationen, wo tatsächlich die Leute nicht mehr sicher waren. Und das ist sozusagen so eine gewalttätige, aggressive Stimmung, wo sich die Leute im Digitalen vorher aufgeladen haben und dann im analogen Leben eben auf diese Demonstration gehen und dann dort sich diese Gewalt dann auch in so einer tätlichen Gewalt entlädt.
Also wenn wir uns Reporter ohne Grenzen angucken, ist ja die Situation in Deutschland für Journalisten nicht mehr gut, was die Pressefreiheit betrifft, sondern nur noch zufriedenstellend. Dass das eben nicht nur ist, dass es im autokratischen System wie in der Türkei oder in Ungarn oder so die Journalisten einfach eingeschränkt werden, in ihrer Art Bericht zu erstatten, sondern dass hier bei uns eine Allgemeinheit da ist, die angstmachend ist für die einzelnen Journalisten und das eben in einer Demokratie, also dass die Pressefreiheit nicht dadurch eingeschränkt wird oder wir nicht dadurch im Ranking nach unten rutschen, weil das System das so befördert, sondern weil eine Masse im Netz dazu beiträgt, in der Demokratie, also eigentlich die Demokratie das fördert. Und da frage ich mich, wie stark ist das gewollt und instrumentalisiert von ganz bestimmten Organisationen und Gruppen oder wie sehr verselbstständigt sich sowas einfach, weil das Netz so ist, wie es ist.
Genau, Sie haben in einem autokratischen System, da haben Sie halt keine Regulierungslücke. Da ist die Regulierung relativ klar. Da gibt es einen Autokraten und da gibt es Zensur. Und da gibt es sozusagen dann eben, werden JournalistInnen eben dadurch unter Druck gesetzt oder kommen ins Gefängnis und so weiter. Kann man ja alles bei Reporter ohne Grenzen nachlesen. Und in einem demokratischen System, wie in unserem, haben wir eine Rechtsdurchsetzung und eine Regulierungslücke. Zwei Dinge, die das ermöglichen.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
Dieser digitale Raum ist uns einfach mal so passiert. Der ist uns einfach passiert. Und plötzlich, 10 Jahre später, mit einem sozusagen Wimpernschlag, wachen wir morgens mit unserem Handy auf und gehen abends mit unserem Handy ins Bett. Und in unserem Smartphone ist alles. Wir lesen da Zeitungen, wir diskutieren da über öffentliche Themen, wir verlieben uns dort. Wir buchen unsere Reisen, wir gucken nach dem Weg. Das ist eine Kommunikationsrevolution, die uns da passiert ist. Und wir haben uns einfach da einfach so mitgeschwommen und haben uns ganz lange überhaupt nicht gefragt, was das eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet und haben die Gestaltung dieser neuen Räume, die eigentlich jetzt auch den Hauptteil unseres Lebens ausmachen, haben wir privaten Plattformen überlassen, deren einziges Ziel ist, Profit zu machen. Ist ja auch völlig klar, ist ja auch gar keine Frage. Das Problem ist aber, dass das unsere öffentlichen Räume mittlerweile sind, die jetzt sozusagen nach Profit ausgerichtet sind. Und was wir eben verpasst haben, ist einerseits, dass unsere Institutionen, also vor allen Dingen unsere Strafverfolgungsbehörden, in diesen Räumen überhaupt nicht präsent waren und diese Räume auch am Anfang überhaupt nicht ernst genommen haben. Zum Teil jetzt noch sprechen wir mit RichterInnen oder StaatsanwältInnen, die sagen, naja, das ist ja nur im Internet passiert. Oder auf Polizeidienststellen werden Betroffene zurück nach Hause geschickt und wird gesagt, naja, also wenn Sie da im Internet eine Drohung kriegen, das ist ja keine konkrete Drohung, die Sie da haben. Das heißt, auch immer noch wird sozusagen so ein Unterschied gemacht. Der digitale Raum wird trotz dessen, dass er eigentlich ja so wichtig ist für unser aller Leben, wird total bagatellisiert. So, also das ist das eine Problem, dass eben das Recht, Sie haben mich ja gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Recht im digitalen Raum? Es gilt, aber es wird nicht durchgesetzt. Es wird nicht konsequent durchgesetzt, weil wir auch zum Beispiel gar nicht unsere Institutionen so digitalisiert haben, dass die auch so schnell arbeiten können, mit der gleichen Geschwindigkeit arbeiten können, wie in diesem digitalen Raum eben auch rechtswidrige Dinge passieren. Wenn ich innerhalb von einer Stunde 10.000 Beleidigungen oder Bedrohungen bekommen kann, ich aber immer noch sozusagen jede einzelne händisch erfassen muss bei einer Staatsanwaltschaft, dann ist das ein Problem, ne? Weil da komme ich überhaupt nicht hinterher. So, das ist sozusagen dieser eine Bereich, also Strafverfolgung. Und Sie haben ja gefragt, was ist eigentlich, ermöglicht die Demokratie das? Nein, die ermöglicht das nicht. Eigentlich haben wir einen wehrhaften Rechtsstaat. Ne, der hat geschlafen, muss man einfach mal sagen.
Also es gibt ja diese positiven Beispiele, dass auch tatsächlich Menschen, die Hass im Netz generieren und Grenzen überschreiten, rechtliche Grenzen überschreiten, auch festgenommen werden. Kann man sich daran nicht auch ein bisschen orientieren?
Es gibt die positiven Beispiele und wir würden jetzt heute hier nicht sitzen, wenn ich nicht glauben würde, dass es da eben einen Wandel auch passieren kann. Und wir sind da auch gerade dabei in den letzten Jahren, aber eben vor allen Dingen auf Druck der Zivilgesellschaft, auch Organisationen wie die unsere, die eben genau diese Verfahren führen und finanzieren und eben auch Öffentlichkeit und Strafverfolgungsbehörden auch in die Pflicht nehmen, wirklich mit öffentlichem Druck, dass es hier langsam zu einem Kulturwandel kommt. Als ich vor 5 Jahren angefangen habe, gab es eine einzige Schwerpunktstaatsanwaltschaft in einem deutschen Bundesland. Mittlerweile fehlen noch 4 Bundesländer, die eben so Schwerpunktstellen haben für digitale Gewalt. Wir arbeiten zum Beispiel mit der spezialisierten Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hessen zusammen, mit der ZIT. Und da sieht das so aus, dass regelmäßig durch die Fälle, die wir auch unter anderem wir auch mit anzeigen, dass dann eben die ErmittlerInnen losgehen und morgens vor der Tür stehen, um 7 Uhr klingeln. Und dann eben komplett Smartphones, Rechner mitnehmen, genau, auch die Person erstmal mitnehmen und das dann eben alles überprüfen. Und dann auch zum Teil wirklich empfindliche Haftstrafen folgen. Beziehungsweise, wir machen ja zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung, wir auch dann Schadensersatzforderungen, die höchste, die wir bisher hatten, in Höhe von 10.000 Euro auch durchsetzen können. Das heißt, das kann zu Haftstrafen führen. Und es kann richtig, richtig teuer werden, wenn das eben in Zivilverfahren passiert. Das heißt, das lässt unser Recht zu. Und da passiert jetzt gerade eben ein Kulturwandel, um das auch durchzusetzen. Aber da müssen wir einfach viel, viel schneller werden.
Und wahrscheinlich müssen wir auch darüber berichten, wenn so etwas passiert. Also wenn die Staatsanwaltschaft tatsächlich mal durchgreift oder die Polizei, dann haben wir die Aufgabe, das auch zu zeigen, damit die Leute verstehen, okay, so etwas kann bestraft werden, auch Absolut. Mit harten Geldstrafen. Also Absolut. Das sind die ja. wirkungsvollen Mechanismen, die die Leute wahrscheinlich davon abhalten, dann eher in Zukunft sowas zu tun.
Absolut. Und da rennen sie bei mir auch offene Türen ein. Also ganz viel von dem, was wir machen, ist ja auch, also versuchen wir auch sozusagen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wir nutzen ja auch gerade prominente Personen, die sich mit uns wehren, als InfluencerInnen sozusagen auch in den sozialen Netzwerken, um anderen zu sagen, guck mal, ich habe mich gewehrt. Du kannst das auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und da sehe ich eben auch eine totale Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also es gibt zum Beispiel ja jedes Jahr auch einen BKA-Aktionstag, wo wirklich sozusagen in ganz Deutschland TäterInnen dann, genau, wo es dann eben diese Durchsuchungen auch bei TäterInnen gibt und die sehr, sehr erfolgreich sind. Und das wäre zum Beispiel auch, das hat man doch viel zu wenig, das ist immer eine Meldung, aber eigentlich, das müssten eigentlich sozusagen Reportagen sein, wo Menschen wirklich mal sehen, okay, so läuft es nämlich, wenn ich im Netz, wenn ich da eben Gewalt ausübe.
Ich habe das gesehen, Igor Levit und Frau Neumeier ist ja auch für Sie eine Aktion, das finde ich toll, das hat mich sehr beeindruckt. Sie hatten ja über die wichtige Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch vorhin sehr gut geschildert, was da wichtig ist. Also was müssten wir dann noch mehr tun? Uns mehr zusammenschließen noch? Vielleicht irgendwelche Videos sogar schalten mit prominenten Leuten? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein.
Es gibt 3 Sachen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk meines Erachtens nach tun sollte. Erstens, darüber haben wir schon gesprochen, Begleitung der JournalistInnen, präventiv und akut, und zwar ohne Wenn und Aber. Genau. Ja. Das muss in ganz Deutschland passieren. Und auch für die freien Journalistinnen muss das passieren. Mhm. Weil die sind sozusagen am vulnerabelsten. Ja. Erstens das. Zweitens, es braucht mehr Berichterstattung über Rechtsdurchsetzung und auch Thematisierung davon. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss auch vorangehen. Genau, wenn Journalistinnen angegriffen werden, dann auch sozusagen anzeigen, Zivilprozesse machen und wirklich auch selber sozusagen zeigen, wir wehren uns auch, ihr könnt das auch. So, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir müssen uns die Plattform angucken. Weil das ist der 3. Punkt. Wir haben ja über sozusagen Kulturwandel gesprochen und Nichtregulierung in der Demokratie. Die Plattformen machen Geld mit dem Hass. Die verdienen damit Geld. Der Algorithmus, der uns Sachen ausspielt, der hat keine Moral. Dem ist das egal, ob sie auf der Plattform bleiben, weil sie sich ein Katzenvideo angucken oder weil sie sich ein Gewaltvideo angucken. Der möchte einfach, dass sie ganz lange auf der Plattform bleiben, damit er ihnen irgendwann Werbung, auf sie zugeschnittene Werbung ausspielen kann, damit die Plattform ihnen das ausspielen kann und an ihnen Geld verdienen kann. Sie sind ja, wenn sie nicht bezahlen, immer das Produkt auf diesen Plattformen. Und das, was eben am viralsten leider geht, was am emotionalisierenden ist, das sind eben Dinge, die polarisieren, die empören, die Wut ausüben, die sozusagen zu Hass aufstacheln. Das ist das, was Menschen dann liken, was Menschen teilen. Das ist kein Zufall. Wir sehen, dass rechte und rechtsextreme Gruppen sich mittlerweile darauf spezialisiert haben, auch genau diese Brände sozusagen in den sozialen Netzwerken zu legen. Also eine bestimmte Person massiv anzugreifen. Irgendwie geht das in einer Telegram-Gruppe, da wird der Name der Person gesagt Und dann sozusagen mit tausenden von Accounts gehen die dann gleichzeitig auf das Profil der Person und greifen die eben an, versuchen private Daten über diese Person herauszufinden, veröffentlichen die dann wieder im Netz, hoffen, dass vielleicht jemand mal vorbeikommt und mal ein Foto macht, vielleicht vom Haus, um sozusagen den Druck noch zu erhöhen. Und andere, die dann im Netz sind, die vielleicht einen schlechten Tag hatten, die vielleicht auch ein bisschen rassistisch sind oder frauenfeindlich oder was auch immer, schließen sich sozusagen an. Und der Algorithmus merkt, hier passiert ganz viel. Und sagt, das scheint ja viele Leute zu interessieren, dann zeige ich das mal noch mehr Leuten im Newsfeed an. Und das ist eben sozusagen ein riesengroßes Problem, was aber überhaupt nicht bekannt ist. Das heißt, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich machen muss, ist vernünftigen Digitaljournalismus, um seinen ZuschauerInnen zu erklären, wie läuft das eigentlich im Netz? Wer organisiert sich da eigentlich? Wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen? Wenn ich sehe, dass eine Person 10.000 Hasskommentare bekommt, könnte es vielleicht sein, dass die nur von 1.000 Leuten sind, die alle Fake-Accounts haben? Das kann man alles mit gutem Datenjournalismus und Monitoring kann man das herausfinden. Das macht im Moment noch die Zivilgesellschaft und stellt das eben JournalistInnen zur Verfügung. Wir machen das zum Beispiel auch. CEMAS macht das, Institute for Strategic Dialogue. Aber eigentlich sehe ich das als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wirklich als Bildungsauftrag, Menschen darüber aufzuklären, die ja nur das von außen sehen, wie es hinter den Kulissen bei den sozialen Netzwerken aussieht, damit sie sozusagen als mündige BürgerInnen sich da auch nicht in diese ganzen Fallen tappen und das viel besser sozusagen beurteilen können und sich auch von diesen Stimmungen nicht so anstecken
lassen. Aber es ist schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen wie Sisyphos gegen das Emotionale mit Rationalität entgegenwirken können. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance. Klingt aber aufwendig. Also wenn einzelne Journalisten dann anfangen sollen, da diesen Plattformen hinterherzurennen und sie da aufzufordern, möglicherweise auch noch gerichtlich, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr machen.
Ja, das ist aufwendig. Können sie trotzdem immer noch anzeigen. Ne? Also es gibt nicht nur diese Möglichkeit. Wir sprechen nur davon, dass Inhalte von den Plattformen entfernt werden. Sie können auch trotzdem noch erstens TäterInnen anzeigen und sie können in Zivilprozessen fordern, dass eben Dinge runtergenommen werden. Ne? Dass erstmal sozusagen die Sachen gelöscht werden und nicht mehr weiterverbreitet werden. Und dann können sie auch noch Schadensersatz verlangen. Das bleibt ihnen unbenommen. Da können sich JournalistInnen immer auch an uns wenden. Wir unterstützen sie auch immer dabei. Das heißt, auch wenn das sozusagen nicht funktioniert, gibt es immer noch diese Möglichkeit. Das ist da nicht ausgeschlossen. Aber das Zweite, was beim Digital Services Act eben total interessant ist, ist, dass man jetzt versucht, sich sozusagen dass man nicht dieses einzelne Brände löschen, ne, was passiert, wenn schon ein gewaltvoller Inhalt da ist, sondern dass man versucht, so systemisch dagegen vorzugehen, dass man also die Plattform verpflichtet, Untersuchungen zu machen, welche systemischen Risiken für zum Beispiel welche Gruppen bei ihnen entstehen. Zum Beispiel vielleicht für JournalistInnen, für Frauen, für Mitglieder der Queer Community und so weiter. Also zu gucken, ne, ich kann Ihnen sagen aus meiner Beratung, es ist gut, dass Frauen genau die gleichen Rechte haben wie Männer oder wie Diverse, auf diese Plattform zu gehen. Nur für Frauen ist das kein sicherer Ort. Ne, denen wird viel wahrscheinlicher, oder auch queeren Personen zum Beispiel, oder auch schwarzen Menschen wird viel, oder im Moment sehen wir das im Antisemitismus, dass wenn ich zum Beispiel eine jüdische Person bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass mir auf diesen Plattformen Gewalt passiert. Und dann sind die Plattformen jetzt eben verpflichtet, auch zu untersuchen und zu gucken, welche Risiken für welche Gruppen gibt es eigentlich bei ihnen und was können und müssen sie tun, um diese Risiken abzustellen. Da reden wir am Ende des Tages über das Thema Produktsicherheit. Also wenn Sie in eine Apotheke gehen und sich ein Aspirin kaufen, dann hat das klinische Studien durchlaufen. Dann gibt es eine Packungsbeilage dazu. Da steht, welche Risikogruppen das nicht nehmen dürfen und wie viel man davon nehmen darf. Und da steht auch drauf, was da drin ist, welche Inhaltsstoffe das hat. Das haben wir bei Social-Media-Plattformen nicht. Und genau das versucht man eben sozusagen im DSA. Erstmal eine Risikoabschätzung und dann auch eine Risikominimierung durchzusetzen. Das hört sich erstmal super an. Da wird es aber ganz entscheidend darauf ankommen, wie viel die Plattformen preisgeben, also zum Beispiel auch, wie ihr Algorithmus funktioniert und ob dieser Algorithmus vielleicht zum Beispiel Gewalt gegen Frauen oder Gewalt gegen JournalistInnen fördert. Wie viel davon werden sie preisgeben? Sie sollen auch ihren Algorithmus, die Funktionsweise ihres Algorithmus transparent machen. Und wie viel werden sie dann in der Praxis auch dagegen tun? Und ich bin da erstmal pessimistisch, weil wir nämlich Erfahrungen aus dem NetzDG haben, wo die Plattformen tatsächlich alles gemacht haben, um wirklich Maßnahmen erstmal zu vermeiden und immer versucht haben, rechtliche Schlupflöcher zu finden, wenn etwas nicht ganz ausgestaltet war, um das eben zu vermeiden. Weil das natürlich auch ihrem Geschäftsmodell sozusagen in Frage stellt. Das heißt, was ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Darüber zu berichten und Menschen auch darüber aufzuklären. Erstmal sozusagen, dass die Plattformen nicht für alle gleich sind, sondern dass sie eben bestimmte Risiken für bestimmte Gruppen auf diesen Plattformen herrschen. Dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das, was damit zu tun hat, wie die Plattformen gestaltet sind, wie der Algorithmus funktioniert, ne, dass das eben auch Entscheidungen der Plattform sind. Und dass wir, ich sage immer, nicht alles fressen müssen, was wir da bekommen, sondern dass eben BürgerInnen auch diese Plattformen durch zum Beispiel ihr Kreuz, was sie bei der Wahl machen, durch Proteste, durch Petitionen auch mitgestalten sollten, so wie wir andere politische Bereiche, öffentliche Räume auch mitgestalten. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in der Bevölkerung noch überhaupt nicht angekommen, dass wir als BürgerInnen diesen digitalen Raum, dass wir da Forderungen stellen können, wie dieser digitale Raum gestaltet werden soll. Und ich glaube, dass das auch eine wesentliche Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist und der Berichterstattung, BürgerInnen darüber aufzuklären.
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.